So Leute, heute geht's um was richtig Großes. Und nein, kein neuer Ultralauf, sondern vielleicht die größte Challenge von allen. Wie wird man eigentlich glücklich? Ich spreche mit Jannis, Gründer, Läufer und Papa, über sein persönliches Glücksframework, warum Habit Stacking eigentlich mehr als nur ein Buzzword ist und wieso wir all unsere eigenen sogenannten Windows of Opportunity kennen sollten. Es geht um Purpose, Beziehung, Bewegung und echte Fragen, die sich viele stellen, aber selten laut aussprechen. Wenn ihr also wissen wollt, was Glück mit Liegestützen, Karrierewegen und euren liebsten Menschen zu tun hat, bleibt dran. Eine Folge zum Reflektieren, Schmunzeln und vielleicht auch ein bisschen Umdenken. Let's go! Jannis.
Eugen.
Wir kennen uns schon, ich glaube, echt lange und ich kann dir gerade nicht mal sagen, woher.
Na, lass mich versuchen.
Es ist auf jeden Fall übers Laufen.
Auf jeden Fall übers Laufen und über deine krassen Video- und Fotoskills tatsächlich.
Ja, ich habe für Xletics mal ein Video gemacht.
So ist das nämlich. Ich habe Xletics gegründet und habe deinen Content irgendwo wahrgenommen, irgendeinen Lauf-Content. Du hattest wahrscheinlich wieder irgendeine bescheuerte Idee, irgendwo viel zu weit, viel zu lange hinzulaufen. Hast dich dabei gefilmt oder fotografiert, da habe ich gesagt, okay, der Bengel kann laufen und filmen und fotografieren gleichzeitig. So einen brauchen wir hier. Und dann haben wir mit Xletics ein neues Produkt an den Start gebracht. Das war, glaube ich, eine Virtual Reality Running Competition, so eine Schnitzeljagd durch die Stadt ballern und dabei Punkte sammeln und brauchten jemanden, der richtig schnell ist und dabei filmen und fotografieren kann und das begleitet. Und dann habe ich dich irgendwie angeschrieben und ich glaube, das war so unsere erste Interaktion vor vielen Jahren.
Das war safe vor Corona. Also ja, vor 5, 6 Jahren hundertprozentig. Ja. Und ich erinnere mich, dass der Tag auf jeden Fall auch sehr, sehr sportlich war, weil ihr hattet einen Launch von der App. Also so Augmented Reality war das, glaube ich, auch, dass man die Kamera so gehalten hat und da hat man auf Murals so bestimmte Visualisierungen gesehen und dann konnte man diese Punkte sammeln. Und ich habe versucht, mit allen Teams, die gleichzeitig sternenweise in die ganze Stadt losgelaufen sind, irgendwie mitzuhalten und habe mich da wirklich, ich habe da geschwitzt des Grauens, das weiß ich.
Ich erinnere mich, ja, aber gutes Ergebnis geworden. Also vielen Dank nochmal für deinen 100% Einsatzbereitschaft.
Ja, und seitdem erinnere ich mich wiederum, dass du bei so ziemlich, nicht allen, aber bei vielen, vielen Events einfach am Start bist, selber Läufer. Und ob das jetzt so ein 24-Stunden-Sisyphus-Lauf ist, der bald wieder stattfindet übrigens.
Aha, ja.
Und
ich habe hier ja so einen Notizblock, da schreibe ich mir direkt mal das Datum auf, später.
Ja, genau. Hoffentlich sehen wir uns da wieder und ansonsten bei irgendwelchen privaten Angelegenheiten und irgendwie gibt es immer wieder Überschneidungen. Also so sind wir auf jeden Fall immer noch befreundet geblieben und so kam auch jetzt sozusagen dieser Podcast zustande oder diese Podcast-Folge, denn ich habe ja einen kleinen Aufruf mal gemacht vor ein paar Wochen, habe gesagt, ey, ich habe mal Lust, über Themen zu sprechen, die jemand beschäftigen. Und da hast du dich proaktiv gemeldet und hast gesagt, ich habe da was. Mhm. Und dieses da was, da sprechen wir heute drüber, aber vielleicht noch mal einmal kurz, damit man versteht, was du so für ein Typ bist und warum. Also das Thema ist Glücksforschung, Happiness Remix ist so der Überbegriff und mich würde es vor allen Dingen interessieren, wie du da hingekommen bist. Also warum ist dir das wichtig? Weil du hast etwas gegründet, auch nicht unerfolgreich, und hast jetzt wieder was gegründet und bist da operativ auch teilweise tätig. Und jetzt einmal sozusagen vielleicht einmal ganz kurz deinen Werdegang, damit man versteht, warum du dort gelandet bist, wo du heute bist.
Puh, das machen wir mal im Schnelldurchlauf.
Schnelldurchgang, ja.
In meiner Brust schlagen viele Herzen. Ein großes Läufer- und Sportlerherz, ein Unternehmerherz und so ein kleines Philosophenherz. Das hat mich vor die Aufgabe gestellt, dass ich gegen Ende der Schulzeit meine erste Firma gegründet habe und die dann ich bin schon etwas älter, in der Dotcom-Bubble 2001 voll gegen die Wand gefahren ist. Und dann musste ich doch erstmal studieren gehen oder wollte ich und habe immer so gestruggelt, mache ich Philosophie oder mache ich BWL? Und nachdem die Firma so an die Wand gefahren ist, habe ich dann gesagt, jetzt machst du mal BWL und guckst, wie das eigentlich funktioniert.
Darf ich fragen, was das für eine Firma war?
Ja, das hieß Comcard und Comcard, die Community-Karte, war quasi eine Payback-Karte, wo man für Community-Engagement bei sozialen Einrichtungen, beim Roten Kreuz, in demokratischen Parteien, im Altenpflegeheim, wo auch immer man sich in der Community engagiert, Bonuspunkte sammeln konnte und mit diesen Bonuspunkten konnte man dann gegen Activities eintauschen oder gegen Rabatte in Geschäften, die für junge Menschen interessant sind. Also Kinos, Clubs, Discos, aber auch Fastfood-Ketten, H&M, so Shopping-Läden. Und das war die Idee und das hat eigentlich ganz gut angefangen zu funktionieren, hatte Traction, wie man so schön sagt, brauchte aber auch ein bisschen Kohle, hatte ich auch ein bisschen ein paar Zusagen von Geldgebern und das Geld kam dann aber nicht in der Krise und damit war das dann auch relativ schnell vorbei und dann durfte ich mich dann wieder auf mein Abi konzentrieren, war vielleicht auch ganz gut und dann habe ich das Abi gemacht und habe mich dann entschieden, erstmal BWL zu studieren. Aber dieser Philosoph in mir hat mich quasi nie losgelassen und dann habe ich ein paar Jahre gearbeitet in einer Beratung und war in so einem Track, wo man nach ein paar Jahren nochmal raus konnte für eine Promotion. Und in der Promotion habe ich dann gesagt, ich gehe jetzt an einen Lehrstuhl, wo ich mich auch mit Philosophie beschäftigen kann. Bin dann an einem Lehrstuhl für Wirtschaftsethik gelandet in der Schweiz und hatte dann endlich eine Entschuldigung, die alten Griechen mal zu lesen und das nicht nur als Hobby zu deklarieren, sondern tatsächlich im Sinne der Wissenschaft und habe mich da insbesondere mit Glücksforschung beschäftigt, also wirklich im Urschleim angefangen. Wir haben die frühen Philosophen über das Thema Glück nachgedacht. Was gibt es heute für Ansätze in der positiven Psychologie? Was macht das mit Menschen? Habe da viele Statistiken und Paper zu gelesen, was Menschen so statistisch gesehen auf der ganzen Welt glücklich oder unglücklich macht, habe die Zeit auch genutzt, um für mich selber relativ strukturiert darüber nachzudenken, was bedeuten mir bestimmte Personen, Dinge und Aktivitäten im Leben, wie beeinflussen die mein Leben, wovon möchte ich mehr, wovon möchte ich weniger und habe diese Diss aber nie abgeschlossen, sondern bin dann zurück nach Berlin gegangen für eine Gründung und daraus ist dann über kurz oder lang Exletics entstanden, eine Sportfirma, die ich mit einem meiner besten Freunde und Geschäftspartner, dem Matthias, aufgebaut habe. Inzwischen sind wir da aber beide raus, nicht mehr Gesellschafter, nicht mehr Geschäftsführer, sondern die liegt in sehr, sehr guten Händen. Mittlerweile haben wir die weitergegeben an neue Geschäftsführer und ich begleite das immer noch ein bisschen stolz von der Seite so, aber habe da kein aktives Involvement mehr.
Wie lange bist du da schon raus? Das heißt, ich kann mir ja gut vorstellen, da ging es ja gut ab, also es hat ja auch ein extremes Hoch gehabt, die Hindernisläufe waren ja auch könnte man ja auch sagen, halb viele Leute, ich habe auch mehrere mitgemacht, ob das jetzt ein Xletics ist, ob das ein Strongman Run war oder ein Tough Mudder. Der Hype ist ja so ein bisschen abgeflacht und warst du dann da schon raus und hast du überlegt, ich brauche was Neues?
Ich bin 2020 raus. Mein Hauptgrund rauszugehen war, dass ich das 7 Jahre lang gemacht hatte und wir haben die Firma nach 5 Jahren verkauft. Ich war dann noch 2 Jahre als Geschäftsführer dabei, aber ich habe ein bisschen das Gefühl entwickelt, dass ich im 8. Jahr dann mehr von dem gemacht hätte, was ich davor in den 7 Jahren gemacht hatte und die Veränderungen weniger drastisch sind und ich auch in der neuen Eigentümerstruktur weniger Entscheidungsspielraum hatte, als ich es mir gewünscht habe in meiner eigenen Firma. Und von daher war die Entscheidung total gut und wir hatten bis dahin auch ein wirklich tolles neues Team aufgebaut und konnten die Unternehmensführung dann gute neue Hände legen und von daher hat sich das angefühlt wie ein guter Zeitpunkt, um da neu reinzugehen. Das beantwortet, glaube ich, den ersten Teil deiner Frage und zum zweiten Teil mit dem Hype-Cycle. Tatsächlich, ich habe jetzt keine Insights mehr, aber was ich extern wahrgenommen habe, war die 2024er-Saison, die größte Xletics-Saison ever. Also der Hype's not over. Aber ich glaube, die Anzahl an Menschen, die Hindernislauf machen, ist trotzdem kleiner als vor 5 Jahren. Wer jetzt mitgerechnet hat, weiß, ein paar Wettbewerber sind am Markt dann verschwunden oder kleiner geworden. Also es gab da schon eine gewisse Konsolidierung. Und vor allem neben der Xletics Challenge, neben dem Kernprodukt, haben wir dann auch den Muddy Angel Run eingeführt. Ein Hindernislauf nur für Frauen in einem gewissen Safe Space mit zusammen mit Brustkrebs Deutschland, auch mit aufklärenden Elementen, eher so als Präventionskampagne und etwas abgespecktere Hindernisse, sehr inklusiv alles. Und mit meinem Weggang und mit Matthias Weggang haben wir noch ein neues Produkt gelauncht, nämlich Xletics Kids, ein Hindernislauf für Kinder ab 5 und ihre Familien. Das heißt, viele Kinder laufen da gemeinsam mit ihren Eltern und das ist echt riesig geworden, auch in so ein Familien-Happening. Da bist du jetzt wahrscheinlich nicht ganz so in der Zielgruppe und kriegst es nicht so mit, aber tatsächlich sind mittlerweile da über 1 Million Leute gewesen, die da mitgemacht haben über die 3 Serien. Und der Firma geht es nach wie vor gut und ich freue mich immer, wenn ich die irgendwo aufploppen sehe. Ja.
Okay, dann einfach nicht in meiner Bubble wahrscheinlich mehr präsent, aber gut zu hören, dass es trotzdem noch der Firma gut geht, beziehungsweise auch das Erste, was natürlich in meinem Kopf aufkommt, wenn du sagst, Kids mit ihren Eltern, denke ich auch ein geiles Community-Event. Also jetzt nicht diese Community, wie wir sie haben, sondern ja, mit Gleichaltrigen oder mit den Eltern Sport zu machen, stelle ich mir persönlich richtig nice vor. Gestern war ich noch bei meinem Bruder im Garten, bin Onkel von zwei Kids von seinen und kann mir das nur vorstellen, dass es auch ein richtig geiles Familien-Happening ist.
Da ist mir natürlich das Herz aufgegangen auch. Ich habe zwei Kids und das mit denen zum ersten Mal gemeinsam zu machen und dann auch gleich die lange Strecke, also lang 5 Kilometer, aber mit einem 5-Jährigen 5 Kilometer laufen und da zwischendurch Hindernisse und dann geht man ins Wasser und dann ist kalt und so. Also war ich schon auch ein bisschen stolzer Papa, dass er sich da durchgeackert hat und ich finde es einfach aus der Glücksforschung, um da so ein bisschen den Bogen zu schlagen, weiß ich auch, wie wichtig Bewegung und frühes Ranführen an Bewegung und Community einfach sich auf die Lebenserwartung und Lebenszufriedenheit auswirkt. Und von daher mache ich total gerne mit meinen Kids zusammen auch Sport, wenn die Bock drauf haben. Und das ist vielleicht auch noch ein Aspekt, jetzt greifen wir schon ein bisschen vor, aber warum ich dann rausgegangen bin bei Xletics ist, dass meine Kinder dann in einem Alter waren, wo ich für mich entschieden habe, ich will bei der Arbeit ein bisschen zurückstecken und nicht als Geschäftsführer verantwortlich sein für ein Unternehmen mit 50, 60 Mitarbeitenden, sondern will noch mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen, als es die Rolle erlauben würde, weil ich im Rahmen von meiner Glücksforschung so ein Window of Opportunity Framework aufgestellt habe, wo man sich mal ein bisschen strukturiert anguckt, zu welchem Zeitpunkt im Leben gehen eigentlich gewisse Türen auf, wo gibt es Opportunitäten und das klingt jetzt ein bisschen theoretisch, aber ich habe für mich einfach entschieden, während meine Kinder so klein sind, dass sie noch gerne Zeit mit ihrem Papa verbringen, aber schon so groß sind, dass man richtig coole Sachen zusammen machen kann, will ich ein ganz, ganz aktiver und präsenter Papa sein und habe das auf Prio 1 gesetzt und deshalb musste dann beruflich eben irgendwo hinter Prio 1 kommen und das ist mit diesem Schritt einhergegangen, weil ich dann natürlich auch eine Verantwortung habe, 50, 60 Leuten gegenüber einer Firma, das ist dann nicht fair, wenn man sagt, ich mache das so zur Hälfte.
Dann lass uns doch direkt da reingehen, also Glücksforschung, das heißt, du hast das Thema von deiner damaligen Dissertation, die du nie abgegeben hast, da bist du nochmal reingegangen. Würdest du sagen, hast du dich die ganze Zeit mit dem Thema auch beschäftigt, also Glücksforschung als solches, während du noch bei Xletics unternehmerisch tätig warst?
Ich glaube, die ganze Zeit wär übertrieben. Wenn man eine Firma aufbaut von null auf 1 Million Kunden und 50 Mitarbeiter, dann ist teilweise gar nicht so viel Zeit für noch andere Baustellen. Aber es hat mir tatsächlich im Aufbau des Unternehmens auch geholfen, darüber nachzudenken. Also mein Diss-Thema war tatsächlich, was können Führungskräfte in Unternehmen aus der Glücksforschung lernen? Und da habe ich mich schon selber am Schlawittchen gepackt und gesagt, wie können wir eigentlich hier eine Firma bauen, wo die Leute gerne hinkommen, wo der Job im Zweifelsfall ein bisschen mehr dazu beiträgt, dass die ein cooles Leben haben, als dass die sagen, oh scheiße, wenn ich nur diesen Job nicht hätte. Und das haben wir schon versucht, sowohl als wir die Unternehmenswerte und die Philosophie aufgeschrieben haben, dass wir das gemeinschaftlich gemacht haben mit den Leuten, auch wie wir Freiheiten im Unternehmen gestaltet haben, welche Leute wir versucht haben anzuziehen und ans Unternehmen zu binden. Also da habe ich mir schon ein bisschen was strukturell überlegt und Gedanken zu gemacht, ja.
Und war das dann in der Grund, warum du dann auch, also Happiness Remix ist ja sozusagen, kann ich sagen, dein Framework, deine Marke, wie bezeichne ich das?
Ja, nenn's Marke. Also Happiness ist einfach erstmal der am einfachsten zugängliche Begriff, glaube ich, zu dem Thema Glücksforschung auf einer internationalen Ebene. WissenschaftlerInnen sagen dazu Subjective Wellbeing, also die selbst wahrgenommene, empfundene Lebenszufriedenheit. So steht es in den meisten Papers zu dem Thema. Ich finde, Happiness ist etwas greifbarer. Glück hat wieder das Problem, dass es auch Glück ist im deutschen Sprachgebrauch, ob du eine 1 oder eine 6 oder eine 3 würfelst. Oder wie du aus dem Mau Mau rausgehst. Und deshalb habe ich mich da für den Begriff Happiness entschieden. Und das Wort Remix dazu, weil es tatsächlich mehrere Komponenten gibt und die nicht bei jedem Menschen gleich verteilt sind. Also es gibt verschiedene Bausteine. Das sind überwiegend die Bausteine Gesundheit, also Health, Relationships, also Beziehungen zu anderen Menschen und Purpose oder Meaning, also etwas, was ein bisschen größer ist als wir selbst, woran ich teilhaben kann.
Erzähl mir mehr davon. Also das sind jetzt drei Bausteine. Wie, du hast auch eben ja von diesen Fenstern gesprochen. Wie, wie kann man das jetzt miteinander vereinen? Also sind das verschiedene Lebensabschnitte, in denen sich verschiedene Möglichkeiten ergeben und dann auf unterschiedliche Bausteine Wert gelegt werden soll?
Müssen wir, glaube ich, ein bisschen voneinander trennen, sonst wird es zu komplex. Aber ich kann gerne in die drei Bausteine reingehen. Mit Gesundheit können wir anfangen. Stopp.
Schritt zurück.
Bevor wir das machen, muss ich einfach mal einen riesen Shoutout geben, Eugen. Weil vielleicht ohne dir selbst dessen ganz bewusst zu sein, tust du mit den lieben Menschen, die helfen, Craftrunners zu bauen, ganz viel dafür, dass auf diese drei Bausteine in den Leben von ganz, ganz vielen Menschen eingezahlt wird. Also das Thema Gesundheit. Ja, die Leute bewegen sich, die sind in der frischen Luft, die haben Bock, die setzen sich Ziele, die achten drauf, dass sie ihrem Körper vielleicht nicht zu viel Shit antun, damit sie auch beim nächsten Community Run oder Wettkampf noch dabei zu sein. So, mal so, ja, aber du weißt, was ich meine im Großen und Ganzen. Dann das Thema Beziehung und Community. Früher ist jeder zur Freiwilligen Feuerwehr oder in einen Verein oder in einen Chor gegangen. Und das sind so viele Sachen, die wegbrechen in der aktuellen Gesellschaft, dass ich finde, Run-Clubs haben da eine ganz, ganz wichtige Funktion erlangt. Und du hast da einfach einen Ort geschaffen, wo Menschen nicht nur Sport machen, sondern auch zusammenkommen mit Gleichgesinnten, einfach mal ein bisschen schnacken können, ganz entspannt eine Runde Sport machen zusammen und sehr unverbindlich, jeder entscheidet, will er danach noch rumhängen und einen Kaffee zusammen trinken oder nicht und hat man Bock, die Leute vielleicht dann auch nochmal am Wochenende zu sehen und beim Wettkampf und jede Woche oder kommt man eben nur einmal im Monat vorbei und rennt man jeden Tag mit dem Hoodie und dem Cappy rum oder vielleicht nur zu ganz besonderen Anlässen, zum nächsten Halbmarathon oder zur Hochzeit oder was weiß ich. Ja, also da ist schon ganz viel und das Thema Purpose wäre jetzt vielleicht ein bisschen überhöht, das auf jeden, der mal bei einem Run dabei war, anzuwenden. Aber ich habe schon den Eindruck, dass du Bock auf das hast, was du da machst. Und in 90% der Zeit du sagst, das ist echt cool. Und so Menschen dazu zu verhelfen, dass die sich mit anderen netten Menschen bewegen und Sport machen, finde ich mega, mega cool. Und von daher ein virtuelles Schulterklopfen hier, fast physisch. Aber an der Stelle erstmal einen großen, großen Shoutout und Respekt.
Danke. Also natürlich, gerade der letzte Punkt, dass mir das Spaß macht, das ist, da habe ich das große, große Glück, dass ich irgendwann eben diese Sache gefunden habe, die mir Spaß macht und nicht nur Spaß, eben das alleine zu machen, sondern auch andere Leute dazu zu bringen. Also große, große Mission bei uns ist ja auch, dass man so viele Leute wie möglich motiviert, einfach laufen zu gehen, was auch immer das bedeutet. Und damit kommen, glaube ich, also zumindest spreche ich da für mich, dass damit viele Punkte für mich in meinem Leben einherkamen mit, genau wie du es sagst, gesünderem Lebensstil. Natürlich, mal hier und da gibt es ein paar Ausbrecher, aber im Großen und Ganzen achtet man da schon sehr auf sich. Und ja, ich kann auch nur sagen, dass der Laufsport und alles, was damit einherkommt, für mich auf jeden Fall ganz viel dazu beigetragen hat, dass ich glücklicher bin. Happy.
Und du hast jetzt gesagt, dass du Glück hattest, dass du das machen darfst. Das wiederum ist dann ein Schnittpunkt mit dem Windows of Opportunity Framework. Also ich glaube, als du 12 warst, hättest du vielleicht keinen Run-Club starten können. Und wenn du super eingespannt bist in einem 9-to-5-Job mit Familie oder in einem Wechselmodell mit irgendwelchen Kindern, die du noch betreuen darfst, kannst, sollst, musst, ist vielleicht auch nicht der richtige Zeitpunkt. Aber du hast halt gesehen so, hey, ich kann's machen. Who's gonna stop me? Ich fange jetzt einfach mal an. Und wenn zum ersten Treffen halt dann 3 Leute kommen, dann treffen wir uns halt wieder und wenn zum nächsten dann schon 4 Leute kommen, dann ist doch geil. Aber ich weiß ich gar nicht, ist das dann ja, 25% Wachstum oder 33%? So, und von daher, du hast es dann ja auch gemacht. Aber das ist das Windows of Opportunity, ja, sich darüber klar werden, zu welchem Zeitpunkt im Leben ist eigentlich die Zeit für was. Und ich, gerade wenn ich mit, ich spreche überwiegend mit Gründerinnen und Gründern von Softwarefirmen, weil das ist meine aktuelle Firma. Aber mit denen spreche ich ab und zu auch nicht nur über inhaltliche, technische Themen, wie baue ich meine Firma, sondern auch darüber, wie kriege ich das eigentlich alles unter einen Hut. Ich bin vielleicht in der Beziehung Partner. dann bin ich Geschäftsführer von einer Firma oder leitende Mitarbeiterin, leitender Mitarbeiter. Dann bin ich vielleicht auch noch Elternteil. Dann bin ich gleichzeitig aber Kind, habe vielleicht noch eine Beziehung zu meinen Eltern, die Aufmerksamkeit fordert. Dann habe ich noch Freunde, dann habe ich noch Hobbys. Und auf einmal haben die Leute 5, 6 Hüte auf und müssen das irgendwie unter einen Hut kriegen. Und wenn du dann nicht priorisierst, dann kann es halt schnell dazu führen, dass du dich in dem aufreibst, dann vielleicht keiner von diesen Rollen richtig gerecht werden kannst und letztlich in einem Burnout landest oder einfach unzufrieden bist, weil du nicht allen Anforderungen an alle Hüte, die du aufhast, gerecht werden kannst. Und da versuche ich, Menschen ein bisschen Klarheit und Orientierung reinzubringen und das Windows of Opportunity Framework ist eben eins davon. Und ein Muster, was da wiederkehrend ist quasi, woran ich relativ stark glaube, ist, dass es eine gewisse Phase im Leben gibt, wo es sich total lohnt, ganz viele Türen aufzumachen und mal reinzuschnuppern. Und dann gibt es Phasen im Leben, wo es total wertvoll ist, ein paar Türen zuzumachen und zu sagen, ich gehe da jetzt nicht da rein, ich gehe auch nicht da rein, ich gucke da auch nicht links, ich gucke da auch nicht rechts, sondern da vorne will ich hin und da gehe ich jetzt mal lang. So, und häufig ist das ein bisschen korreliert mit Alter, dass man vielleicht so bis Mitte 20 versucht, einfach so viele Türen wie möglich aufzumachen und einfach mal reinzuschnuppern, um eine Passion zu finden. Das kannst du beziehen auf neue Hobbys, auf berufliche Herausforderungen, auf Beziehungen, auf Freundeskreise, einfach mal sich öffnen. Und dann merkst du mit Mitte 20 so, wow, hab ganz schön viele Türen aufgemacht. Hier ist ja, sieht ja fast aus wie ein Labyrinth. Und sich dann auch entscheiden, nee, ich glaube, das ist nicht meins, so möchte ich nicht arbeiten. Mit dem will ich ein bisschen weniger rumhängen, aber den und die und den finde ich richtig cool und das Thema ist genau meins und vielleicht lege ich mich sogar auf eine Partnerin oder einen Partner für eine Weile fest und gehe einfach mal ein Commitment ein, ja, und gucke ein bisschen weniger links und rechts und das kann auch total viel helfen, sich bewusst darüber zu sein, bin ich gerade in einer Phase, wo ich Türen aufmachen möchte oder würde es mir gut tun, vielleicht auch ein paar Türen zu schließen.
Wenn ich jetzt, ich würde dir sagen, dass du stellst es konzeptionell gerade vor, wenn ich mir jetzt überlege, wie sind so die Gespräche in meinem sozialen Umfeld entweder aktuell oder gewesen und da ging es ganz viel um so, ey, Mitte 20, da hast du die Energie, da hast du die Power, da kannst du dich kaputt machen, weil morgens bist du wach, kannst auch abends noch Party machen unter der Woche und dann bist du trotzdem fit.
Voll.
Und deswegen, so, ich glaube, ich habe das auf jeden Fall gemacht, so mit Mitte 20. Also ich glaube, ich habe ein bisschen später angefangen als Mitte 20, wirklich
alles auszuprobieren. Du machst das immer noch, Eugen.
Genau, ich bin immer noch in der Phase, da wäre jetzt auch die Frage nämlich hingegangen, denn das ist natürlich nicht altersbezogen nur, sondern natürlich auch lebensphasenbezogen. Klar. Und wenn jetzt jemand zuhört und sagt, fuck, ich bin Anfang 30 und ich habe noch nicht alles ausprobiert, ist es jetzt zu spät. Oder andersrum, jemand, der 20 ist oder die und sagt, ja, jetzt muss ich jetzt warten oder kann ich jetzt schon ausprobieren? Also ich glaube, das Konzept ist wahrscheinlich nicht neu, aber letztlich kommt es ja auch ganz viel auf, das ist das Erste, woran ich denke, so Energie und Zeit. Das sind so die zwei Faktoren, an die ich als Erstes denke.
Also wenn du eine klare Frage stellst, kriegst du eine unklare Antwort. Ist es dafür zu spät? Die Antwort ist jein. denk drüber nach, was das ist. Also wenn ich Anfang 30 bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine 100 Meter Bestzeit laufe, sehr, sehr klein. Wenn ich sage, ich möchte eine neue Bestzeit im Halbmarathon laufen oder im Marathon, das kannst du auch mit Mitte 30 oder Ende 30. Aber rein physiologisch ist es verdammt hart, einen 100-Meter-Rekord zu brechen, wenn du halt erstmal über die 30 bist. Das heißt, da gibt es gewisse körperliche Voraussetzungen einfach. Es ist auch einfacher, wenn du 14 bist, eine neue Sprache zu lernen, als wenn du 40 bist. Aber das schließt sich natürlich überhaupt nicht aus. Und dann hast du noch in anderen Aspekten eine biologische Uhr. Da geht es logischerweise dann häufig auch in meiner Bubble so um Kinder kriegen. Der Zug fährt auch irgendwann ab. Für die Frauen dann irgendwie biologisch noch mal härter als für die Männer. Und das ist auch tatsächlich eine Quelle von Unsicherheit oder Unzufriedenheit. Kinderwunsch, ist daran der richtige Partner geknüpft? Was für ein Beziehungsmodell findet man da? Das muss man letztlich sehr, sehr individuell beantworten. Aber ich glaube, es ist total wichtig, mal strukturiert drüber nachzudenken, welche Opportunitätsfenster gibt es denn in meinem Leben? Wann gehen die auf und wann gehen die zu? Bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich unbedingt gerne im Ausland studieren wollte. Und ich wusste, gut, Studium, das ist irgendwie mit 24 oder so war der Drops dann auch gelutscht. Das heißt, ich muss mich relativ früh drum kümmern, wenn ich das hinkriegen will. Und das ist was, was mir dann auch hilft, wenn ich weiß, so ein Fenster geht zu, dass ich relativ entspannt oder relativ einfach und unabhängig mal ein Jahr an einem richtig coolen Ort im Ausland leben kann. Und ich weiß, das geht nur noch 3 Jahre und die Antragstellung dauert ein Jahr. So, dann ist auch relativ klar, dann muss ich mir jetzt auf den Poppes setzen und anfangen, das Ding zu schreiben. Sonst passiert es nicht und dann ist das Window of Opportunity erstmal wieder zu. Ja, und von daher hoffe ich, dass das deine Frage einigermaßen beantwortet. Ist es mit Anfang 30 schon zu spät? Nein, auf keinen Fall. Aber für gewisse Dinge vielleicht doch. Also für den Jugendforschpreis ist dann zu spät. Für ganz viele andere Sachen im Leben nicht mehr.
Würdest du sagen, dass es hilfreich ist, sich zu überlegen, also angenommen, man hat so eine Phase vor sich oder plant so eine Phase oder kann man so eine Phase überhaupt planen? Also gerade die, ich meine jetzt wirklich dieses Window von, ich möchte ganz viel ausprobieren, ich möchte erstmal wissen, wo sind meine Interessen, was macht mir Spaß, wo liegt meine Leidenschaft? Hilft es da, sich vorher einen Plan zu machen, zumindest zeitlich gesehen? Weil gerade wir, also ich glaube viele Menschen, wir Deutschen vielleicht noch mal ein bisschen mehr, wir mögen ja Struktur und Ordnung und es hat ja auch viel mit Erwartungshaltung zu tun. Also sich in so eine Phase zufällig zu begeben, das kann oder passiert wahrscheinlich bei ganz vielen. Manche brauchen ja vielleicht einfach eine klare Struktur, eine Hilfestellung. Ist so etwas, wo du dann unterstützt?
Das ist total typabhängig. Das kann ich machen. Ich persönlich habe da auch so eine gewisse Evolution durchlaufen. Ich habe angefangen, wenn ich was Neues ausprobieren wollte, das relativ strukturiert anzugehen. Happy Habits habe ich auch so ein Framework zu, ja, wo ich mir dann relativ klar vorgenommen habe. Zum Beispiel habe ich mir aufgeschrieben als Neujahrsvorsatz, ich möchte einmal im Quartal etwas machen, was ich noch nie vorher in meinem Leben gemacht habe. So, und das ist dann so, dann kann man durch den Kalender gehen und das schon mal einplanen. Inzwischen bin ich ein bisschen weg davon und ich setze mich immer noch Ende des Jahres hin und überlege so, wie war das letzte Jahr, wie wird das neue, was wünsche ich mir dafür? Und zwei Sachen, die ich für dieses Jahr aufgeschrieben habe, ist ganz, ganz doll nach Positivität suchen, also Positivity Bias, egal was ich höre, egal was ich wahrnehme, versuchen rauszuarbeiten, was ist daran positiv, weil gerade wenn wir jetzt so die größeren Themen in unserer Gesellschaft angucken, da ist auch echt viel Murks gerade, was abgeht und trotzdem sich Mühe zu geben, das aus einem positiven Blickwinkel zu sehen oder einen positiven Aspekt von allem, was man wahrnimmt, zu finden. Das ist was mir unheimlich viel Spaß macht. Ich mache es jetzt seit Anfang dieses Jahres sehr bewusst und es ist richtig, richtig cool.
Was hast du da ein Beispiel am Start?
Ja, also jetzt, wir sitzen hier und es hat gerade angefangen zu regnen. Unten steht mein Fahrrad. Jetzt kann man sagen, scheiße, regnet, werde ich nass. Man kann aber auch sagen, endlich regnet es, weil die Natur braucht es wirklich. Und hoffentlich hält sie es und regnet sich mal richtig schön ein. So, das ist jetzt ein ganz, ganz einfaches, plakatives Beispiel. Vielleicht kann man es auch bei kleinen Rückschlägen im Training auf Verletzungen sagen, okay, danke, dass mein Körper mir dieses Zeichen jetzt schon gibt, dann mache ich vielleicht ein bisschen langsamer, mache ein bisschen mehr Stretching, mache ein bisschen mehr Mobility und nicht das harte Sprint-Workout, weil wer weiß, was dann passieren würde. Ja, und dann sage ich nicht, scheiße, mein großer Zeh zwickt ein bisschen, sondern ich sage, ah, cool, gut, dass der große Zeh nur juckt oder zwickt, dann ist das genau mein Zeichen, was ich jetzt vielleicht brauche, um die Woche mal ein bisschen easier angehen zu lassen.
Ich war früher auf jeden Fall jemand, der, glaube ich, viel gemeckert hat. Das hat sich über die Zeit geändert. Viel habe ich dem Laufsport zu verdanken oder auch Freunden meiner Umgebung, meiner sozialen. Das hat ja, ich würde jetzt das einfach bewerten, als das ist so eine Einstellung von Positivität, genau wie du es ja gerade formuliert hattest. Das heißt, einfach die Dinge zu drehen und zu sagen, ey, es regnet gerade in Strömen, aber es ist ja halb so wild. Wie kommt man dahin? Weil es ist ja, früher habe ich gedacht, ja, es ist halt irgendwie so Typensache, aber ich glaube, das hat ja auch ganz viel mit einer Zufriedenheit zu tun, die man sonst im Leben, im Alltag hat, um die Dinge, die negativ sehen, dann doch ins positive Licht zu drücken. Denn ich nehme ein banales Beispiel, ich stehe morgens auf, habe keinen Bock auf meinen Job, Es ist Montag früh, ich freue mich schon auf den Freitagabend, weil ich da nicht mehr arbeiten muss. Alles ist irgendwie grau und also ich nehme es alles ein bisschen negativer wahr. Wie kann ich das ändern?
Du kannst aufstehen. Ist doch super. Also es gibt ja auch Leute, die können nicht aufstehen und es gibt auch Leute, die haben keinen Job. Also ich glaube, der erste Schritt ist, das sich zu zwingen, das zu versuchen, diese positive Perspektive einzunehmen. Und wenn du morgens aufwachst, dich zu fragen, was ist denn geil? So, ich bin aufgewacht, das ist schon mal gut. Ich habe hier ein Dach über dem Kopf, ich habe da vorne gleich eine Dusche, wo ich reinstolpern kann. Und ich habe sogar einen Körper, der es mir ermöglicht, jetzt 10 Liegestütze zu machen. Ja, dann mache ich das doch mal. So, und dann wird die Laune, du fängst schon an zu grinsen.
Das klingt dann, so simpel.
Ja, dann
aber ist es ja manchmal nicht, ne?
Nee, ist es manchmal wirklich überhaupt nicht. Aber da ist es tatsächlich, sind so die ganz kleinen Veränderungen, auch da Dankbarkeit anzunehmen. Ja, wir sind jetzt ein bisschen strukturlos unterwegs hier, aber ist ja okay, let's do it. Dankbarkeit auszuüben ist tatsächlich statistisch gesehen einer der größten Förderer von Happiness, von Lebenszufriedenheit. Und tatsächlich anzuerkennen, also ich habe so ein Mantra, was ich mir sehr häufig sage, wo ich einfach sage oder anerkenne, ich bin total dankbar für einen Körper und einen Geist, der es mir erlaubt, schöne Dinge zu tun mit Menschen, die ich gern habe. So, weil ich glaube, das ist die Essenz von Glück und auch das Wertvollste auf der Welt, sind erinnerungswürdige Momente zu schaffen mit Menschen, die uns was bedeuten. Das klingt auf Deutsch ein bisschen holprig so, aber wir können es auch noch, also im Original habe ich gesagt, creating memorable moments with people I love.
Geile Zeit mit coolen Leuten.
Geile Zeit mit, wow, ja, da ist der Text da. Ja, geile Zeit mit coolen Leuten. Das ist, das kannst du nicht kaufen. Wenn es vorbei ist, kannst du es nicht wiederholen. Davon gibt es nur begrenzt. Darauf kommt es an. Geile Zeit mit coolen Leuten.
Und hat nichts mit Geld, Wohlstand, also Wohlstand, ich sag mal, im luxuriösen Aspekt zu tun, und sondern eher wirklich mit Zeit und Fokus, habe ich für mich gelernt.
Und schon auch ein bisschen, dass du dich in der Lage versetzt, das tun zu können, das heißt Gesundheit. Weil so geil ist die Zeit auch nicht, wenn du halt eine krasse Beeinträchtigung hast oder die Leute, die dir echt wichtig sind, so eine Beeinträchtigung haben, dass sie an Aktivitäten, die euch wichtig sind, nicht mehr teilhaben können oder sich am Ende nicht mehr daran erinnern, weil man es übertreibt mit irgendwelchen Substanzen oder so. Also da zahlt schon viel drauf ein, aber ich finde es sehr, sehr cool, wie du es so kurz und prägnant formuliert hast. Ja, aber darauf kommt es an. Und ich glaube, das ist so die Quintessenz von Glück. Und darunter liegt aber so ein Treiberbaum, wo du ganz, ganz viel dran beeinflussen kannst. Also die großen Entscheidungen sind ja, was will ich eigentlich machen? Mit wem will ich es machen? Dann, wo will ich es machen? Also diese gute Zeit haben. Ja, und dann kann man auch drüber streiten, wie will ich es machen oder sich drüber unterhalten, Gedanken machen. Aber erstmal diese großen Blöcke einzurahmen und dann geht es genau darum, geile Zeit mit coolen Leuten. Oder war es coole Zeit mit geilen Leuten?
Geile Zeit mit coolen Leuten.
Geile Zeit mit coolen Leuten.
So würde ich es drehen. Ich habe auch überlegt, ob ich es anders sage, aber ich glaube, coole Zeit mit geilen Leuten.
Ja, anders.
Anders, genau. Kommt auf den Lebensabschnitt an.
Geile Zeit mit coolen Leuten. Ja, I like it.
Du hast gerade so ein paar W-Fragen gestellt. Mhm. Hilft es, sich einmal im Jahr hinzusetzen oder einmal im Quartal? Also es gibt Journalen, ist ja auch so ein Ding bei ganz vielen Leuten. Ich habe es mal probiert, bei mir funktioniert es gar nicht. Aber es hilft sicherlich, sich mal hinzusetzen. Ich mache es auch zu selten, muss ich sagen. Aber für viele Menschen ist ja zwischen den Jahren so ein Zeitpunkt, um sich hinzusetzen, um mal zu überlegen, was im nächsten Jahr ansteht und ein paar Fragen zu beantworten, eine Vision aufzusetzen oder zu reflektieren. Ist für mich auf jeden Fall auch. Würdest du sagen, dass gerade diese W-Fragen, die du in den Raum gestellt hast, dass es hilft, sich ab und zu mal kurz hinzusetzen und zu überlegen und die immer wieder neu zu beantworten? Oder wie komme ich dann sozusagen zu dieser geilen Zeit mit coolen Leuten?
Es ist erwiesen, dass Journaling total helfen kann und gerne auch täglich. Ich bin allerdings auch überhaupt nicht der Typ dafür. Ich habe es auch mehrfach versucht. Ich kann es einfach nicht täglich. Bei mir ist es tatsächlich die Zeit zwischen den Jahren, mal drüber nachzudenken, was war letztes Jahr gut und wovon und möchte ich davon mehr haben in meinem Leben? wovon möchte ich weniger in meinem Leben haben? Und so hart es klingt, das auch auf Personen zu beziehen. Mit wem hatte ich eine richtig gute Zeit und würde es gerne mehr machen? Und welche Beziehung ist gerade in einem Stadium, wo mir das nicht so viel gibt und wo ich das vielleicht auch zurückfahren möchte? Und das sind schon mal zwei von den ganz großen, was will ich machen und mit wem will ich es machen? Und dann gibt es noch eine sehr große, wo bin ich eigentlich am richtigen physischen Ort? Also wir wohnen jetzt beide in Berlin aus Gründen und dafür gibt es auch viele gute Gründe. Aber trotzdem finde ich es total gesund, sich mal zu überlegen, wenn man in der super privilegierten Situation ist, sich zu sagen, muss ich eigentlich nächstes Jahr oder übernächstes Jahr auch an dem Ort verbringen, wo ich jetzt gerade bin, oder gibt es irgendeinen anderen Ort, dann sollte man, also ich finde, darüber darf man mal sehr dediziert nachdenken, weil das ein krasser Präindikator sein kann für neue Opportunitäten. Ja, also wenn ich an einem anderen Ort bin, dann kann ich vielleicht eine neue Sportart machen, ganz neue Leute kennenlernen, ganz anderen Job machen, ganz anderen Lifestyle leben, ganz andere Klimazone kennenlernen, was dann wiederum vielleicht mit einem ganz anderen Biorhythmus einhergeht. Also am Ende sind es diese großen Fragen und dann gibt es natürlich auch immer wieder reale Restriktionen, die einen zurückhalten von Beziehungen und Abhängigkeiten im Job und anderen Verpflichtungen, was es da alles so gibt. Aber erstmal zu überlegen, was wäre, wenn. Ja, finde ich total sinnvoll, ja.
Da gehört aber jetzt ganz, ganz viel Mut dazu. Also wenn ich mache jetzt einfach mal ganz kurz, male ich zwei Szenarien auf. Das eine ist, oder ein Szenario, in dem jemand unzufrieden ist mit seinem Job, verdient vielleicht okay, aber hat immerhin einen Job, ist gesund, hat eine Beziehung, ist in der Stunde, ist aber trotzdem nicht happy. Und vielleicht ist die Beziehung schuld, vielleicht, oder was heißt schuld, vielleicht ist die Beziehung Grund für die Unzufriedenheit, vielleicht ist es der Job, vielleicht ist es beides. Da gehört ja richtig dicker Batzen Mut dazu zu sagen, entweder die Beziehung kann man ja auch mitnehmen, ist ja auch eine Diskussionssache, vielleicht ist ja wirklich nur der Job der Indikator, vielleicht die Stadt, vielleicht das soziale Umfeld, aber dazu das leicht auszufäden oder vielleicht so ganz langsam den Ort zu wechseln, das sind ja meistens immer so sehr intensive oder krasse Entscheidungen, die eben zu einer Veränderung führen. Was ist, wenn man den Mut nicht hat?
Dann schreibt man es erstmal auf, zum Beispiel, und schaut, wie sich das anfühlt, wenn man sich das nochmal durchliest. Oder man sucht sich jemanden, mit dem man darüber sprechen kann. Das kann eine gute Freundin, ein guter Freund sein, das kann aber auch ein Profi sein, ein Coach oder ein Psychotherapeut, Psychotherapeutin, um mal zu testen, was passiert, wenn ich diese Gedanken ausspreche. Und häufig ist es ja so, dass in der Gesprächstherapie man dann auch auf Gedanken kommt, auf die man nicht kommen würde, wenn man nur alleine im stillen Kämmerlein sitzt. Das heißt, ich bin da ein Freund von Überkommunikation und denke, man sollte es mal rauskriegen auf einen dieser drei Arten. Also entweder besprechen mit einem Profi, besprechen im Freundeskreis oder für sich aufschreiben und dann nochmal durchlesen. Einfach machen. Und da gibt es auch eine tolle Übung zu, eine Schreibtechnik, wo du dich hinsetzt und einfach dich zwingst, 5 Minuten am Stück auf Papier mit einem Stift deine Gedanken aufzuschreiben. Sonst gibt es keine Regeln. Schreib einfach auf 5 Minuten, was dir durch den Kopf geht, was dich beschäftigt, und dann liest es dir danach nochmal durch. Die einzige Regel ist, dass du nicht aufhören darfst zu schreiben.
Herausfordernd.
Ja.
Also klingt so easy, aber ja. Ich glaube, 5 Minuten nonstop zu schreiben, herausfordernd.
Aber ich habe noch niemanden getroffen, der sagt, habe ich gemacht und war voll boring. Also da, die meisten Menschen lernen da wirklich was über sich.
Ja, ich denke, ich könnte mir vorstellen, das ist halt so sehr aus seiner Komfortzone rauszukommen. Also das eine ist eben, ich nehme jetzt mal die 3 Beispiele. Therapie ist ja wirklich, da muss man sich ja auch mit beschäftigen, einen Therapeuten zu bekommen. Da gehören ja auch ganz viele organisatorische Aufgaben mit dazu. Ja. Oder macht man es, zahlt man es privat, dann hat man finanzielle Mittel, die man aufbringen muss. So, der zweite Punkt, mit Freunden reden, braucht man natürlich ein soziales Umfeld dafür. Ich habe auch da das große Glück, ganz viele sehr, sehr coole Leute, sehr, sehr coole Menschen um mich herum zu haben, mit denen ich wirklich über alles reden kann. Und das hat auch sehr viel auf jeden Fall für meine Zufriedenheit dazu beigetragen. Und der dritte Punkt, und ich glaube, das ist etwas, was so banal und einfach ist, in Anführungsstrichen, 5 Minuten einfach etwas hinzuschreiben, aber das ist ja so on top noch etwas, aus seiner Komfortzone rauszukommen und das auf Papier zu schreiben. Also Vielleicht ist das mal eine Challenge hier für alle, die zuhören. Vielleicht für uns beide. Ich meine, wir haben es beide probiert. Ich weiß, ich krieg's nicht hin.
Du schaffst das, Eugen. Also wenn jemand zuhört, der das machen möchte, nehmt euch eine ruhige Minute. Vielleicht da, wo ihr nichts vorhabt, vorm ins Bett gehen oder direkt nach dem Aufstehen, wo ihr einen klaren Kopf habt. Also was habt ihr zu verlieren? 5 Minuten.
Ja, total.
5 Minuten zu verlieren. Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann versuchst du es vielleicht einfach nochmal. Also what you get to lose.
Ja, total. Ja. Und wenn, ich versuche jetzt mal so ein bisschen chronologisch an ein bisschen daran zu gehen, ich habe jetzt was aufgeschrieben, vielleicht nicht nur einen Tag, vielleicht eine Woche, vielleicht einen Monat. Und immer wieder wiederholen sich die Inhalte für die Unzufriedenheit oder für die Veränderung, die man sich wünscht. Was wäre der nächste Schritt?
Das ist perfekt. Dann hast du ein Muster und weißt, wo der Schuh drückt. Und ich glaube, dann ist es tatsächlich total hilfreich, das nicht nur mit sich selbst auszumachen, sondern im Rahmen der eigenen Möglichkeiten, das mal einer anderen Person zu erzählen und darüber zu sprechen.
Um es Wirklichkeit werden zu lassen?
Nein, sondern um zu besprechen, was die andere Person darüber denkt. Je nachdem, wenn es ein Psychotherapeut ist, Psychotherapeutin, dann können die natürlich auch ganz viele Fragen stellen, die einem mehr Klarheit darüber verschaffen, wo kommt das her, will man das wirklich umsetzen, was wären die Implikationen daher, wo kommt dieser Wunsch eigentlich her, je nachdem, ob du dann eine tiefenpsychologische Analyse machst oder eine verhaltenspsychologische Analyse. Also da kann man schon sehr, sehr viel erfahren, aber ich glaube, im ersten Schritt ist es auch okay, das mit einer Person, die jetzt nicht unbedingt Psychotherapie studiert hat, das, wie gesagt, kann ein Freund sein, kann ein Coach sein, nach den eigenen Möglichkeiten das mal auszuspeichern so, und zu besprechen und anzutesten.
Ein Sprung zurück oder wieder zurück ein bisschen zur Struktur, ne? Wir sind ja ein bisschen kurz mal
vor einer halben Stunde
gekommen. Aber also auch sehr, 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 sehr interessant trotzdem. Aber einmal zurück zu der Glücksforschung.
Ja.
Happiness Remixed, ist das ein Framework?
Ja, das ist ein Framework, was aus 3 Blöcken besteht. Jetzt spulen wir noch mal eine halbe Stunde zurück.
Genau.
Im Wesentlichen Gesundheit, Beziehungen und Purpose. Und ganz viel spielt sich in diesem Dreieck ab. Die Gesundheit, das war da, wo ich dann meine Lobeshymne, glaube ich, auf dich angestimmt habe. Gesundheit setzt sich im Wesentlichen bei mir zusammen aus how to move, how to sleep, how to eat, how to relax. Wenn du diese 4 Bausteine für in deinem Leben in Ordnung bringst quasi, dann hast du schon mal einen ganz großen Teil geschafft. Da kommt dann noch Genetik dazu. Daran kann man nicht viel machen. Da kann man sich dann überlegen, will ich das wissen oder will ich das nicht wissen mit verschiedenen Testverfahren. Aber das ist mal so der Gesundheitsblock. Dann gibt es den Beziehungsblock. Und in dem Beziehungsblock kannst du auch da strukturiert durchgehen. Die Leitfrage ist eigentlich da, bin ich mit den Beziehungen, die ich habe, zufrieden oder nicht? Und die kann man dann wieder runterbrechen in Beziehungen mit Freunden, Beziehungen mit der Familie. Dann gibt es romantische, / sexuelle Beziehungen. Dann gibt es Beziehungen zu Arbeitskolleginnen und Kollegen. Und dann gibt es noch sowas wie lose Bekannte oder als Sonderkategorie vielleicht dann noch Online-Freundschaften. Ja, und auf welcher dieser Dimensionen bin ich eigentlich happy? Und ich habe ganz bewusst Freunde zuallererst genannt, weil das tatsächlich auch erwiesen aus der Glücksforschung ist. Einer der größten Indikatoren für die selbst wahrgenommene Lebenszufriedenheit ist ein kleines Netzwerk aus sehr, sehr engen Freundschaften. Also die Menschen, die von sich selbst sagen, dass sie glücklich sind, haben im Schnitt 3 bis 6 Freunde, von denen sie sagen können, da kommt nichts dazwischen und das ist so eine wirklich richtig gute, intensive Freundschaft. Kommt noch vor familiären Beziehungen, vor Liebesbeziehungen, romantischen Beziehungen, Arbeitsbeziehungen, alles. Also Friendship trumps it all.
Spannend. Mhm. Und dann der dritte Baustein?
Also der dritte Baustein ist Purpose, Meaning, also genau. Dass ich die Zeit, die ich hier auf diesem Planeten habe, auch mit etwas verbringe, was ich sinnvoll finde, wo ich mich mit identifizieren kann.
Das ist ja, klingt so ein bisschen gerade nach den neuen Generationen, die nicht mehr arbeiten wollen, um zu arbeiten und um Geld zu verdienen, sondern die gerne etwas machen, um Purpose zu haben.
Jetzt wollen die glücklich sein und Purpose haben.
Ja, was soll das?
Was soll die Scheiße? Sind die bescheuert?
Aber da geht ja die Reise so ein bisschen, also zumindest so wie ich das mitbekomme, da geht ja die Reise so ein bisschen hin. Mhm. Das ist ja erstmal richtig gut, oder?
Also Eugen, ich habe mir nicht nur während der DIS, auch danach gibt es tatsächlich tolle Berichte von Menschen, die auf dem Sterbebett liegen. Und sich mal diesen Menschen mal zuzuhören. Es gibt, kann man als Interview konsumieren, kann man sich durchlesen, den Menschen mal zuzuhören und zu sagen, wie gucken die eigentlich zurück auf ihr Leben, wenn die da liegen mit 80, Mitte 80, 90, sagen, was hätte ich mehr machen sollen, was hätte ich bleiben sein lassen sollen. Und das geht relativ gut in die Richtung, was du gerade beschrieben hast. Also da kommt relativ selten drin vor, ich hätte mal mehr Überstunden machen sollen und den Shareholder Value für meinen derzeitigen Arbeitgeber mehr steigern sollen. Und da kommt relativ häufig vor, spend more time with the people I love. Ja, also mehr geile Zeit mit coolen Leuten haben.
Ja, genau. Ja. Da wären wir wieder.
Da wären wir wieder. Full Circle.
Wie kann ich das jetzt, wir sind ein bisschen hin und her gesprungen, aber jetzt haben wir sozusagen dieses Framework von diesem Dreieck ja kurz besprochen. Mhm. Wie schaffe ich da strukturell glücklich zu sein? Also wie hilft mir das dabei? Also wären wir da wieder beim Journalen oder wie schaffe ich es sozusagen immer wieder zu identifizieren, was für mich persönlich in dem aktuellen Lebenszustand in der Lebensphase wichtig ist?
Das sind unterschiedliche Techniken in den drei Blöcken. Beim Thema Gesundheit geht ganz viel über Gewohnheiten, also über diese Happy Habits. Und ich mache da gerne eine Analogie, die fängt an beim Zähneputzen. Viele von den Leuten, die uns jetzt zuhören, haben sich wahrscheinlich heute Morgen die Zähne geputzt. Und wenn du dich jetzt mal fragst, warum eigentlich, dann sind die Antworten ja sehr nah auf der Hand liegend. Wir haben das so gelernt, das muss man machen zu einer Körperhygiene. Wir haben es von Anfang an beigebracht bekommen. Aber auch die Tools, alles, was wir dafür brauchen, ist halt nicht irgendwo im Keller verkramt, sondern steht halt direkt da, wo wir eh jeden Morgen sind. Und wenn man ein paar von diesen Prinzipien überträgt auf andere Gewohnheiten, dann kann man sich das schon einfach machen. Also ich muss dir ja auch nicht erklären, dass wenn du deinen Körper jeden Tag bewegst, dass der dann besser funktioniert, als wenn du ihn nicht bewegst. Und ich muss dir auch nicht erklären, dass wenn du deine Sportsachen irgendwo unten an der Waschmaschine in so einem Korb hast, wo sie dann halt dreckig drin liegen, dann ist die Hürde, deine Laufhose anzuziehen, halt viel größer, als wenn du die frisch gewaschen auf deine Türklinke vom Schlafzimmer hängst oder sogar auf deine Zahnbürste legst, wo du sie eh wegnehmen musst. Dann kannst du sie auch anziehen. Ja? Und wenn du deine Laufhose schon anhast, dann kannst du auch 10 Liegestütze machen. Und vielleicht eine Woche später auch schon 20 und dann kannst du auch noch eine Runde um den Block joggen, wenn du eh schon schwitzt. Ja, und diese so Micro-Habits zu bilden und das auch miteinander zu verknüpfen, also Habit-Stacking ist da der Terminus technicus, dass man sich kleine Gewohnheiten schafft und kleine Ziele setzt, die wirklich jeder schaffen kann. Und ich fordere, wenn jemand jetzt zuhört, der sagt, ich kriege einfach nicht den Poppes hoch, den Anfang zu machen, dann würde ich sagen, tu zwei Dinge. Such dir einen Buddy, im Zweifelsfall ist es einfach Eugens WhatsApp-Kanal oder irgendjemanden, herzlichen Glückwunsch, Eugen, oder irgendjemanden aus deinem Netzwerk, den du kennst, um da Accountability zu kriegen, was du dir vornimmst. Und wenn du wirklich überhaupt keinen Plan hast, jetzt zum Beispiel auf Gesundheit und Bewegung, was du machen sollst, dann würde ich sagen, mach jeden Morgen 15 Liegestütze, 15 Kniebeugen und 15 Sit-Ups. That's it. Dreimal 15. 45 Wiederholungen morgens ist geht schneller als Zähneputzen, würde ich, oder vielleicht dauert es genauso lange wie Zähneputzen, je nachdem, wie gut du Zähneputzen und Liegestütz machst. Aber das muss nicht Arnold Schwarzenegger-mäßige perfekte Ausführung sein, wenn du die Liegestütz auf den Knien machen willst und nur zur Hälfte runter, dann machst du das so. Wenn du sagst, bei der Kniebeuge aus irgendeinem Grund, ich komme nicht weiter als in 70-Grad-Winkel runter, dann nimmst du halt den 70-Grad-Winkel. Und beim Sit-Up, wenn du die nur ganz, ganz klein machst, dann machst du die halt ganz klein. Und ich verspreche dir hoch und heilig, in einem Monat wirst du weiter sein als heute. Ja, und einfach anfangen und das dann auch ganz stolz, wenn du es geschafft hast, deinem WhatsApp, Insta-Buddy, wem auch immer, deinem Accountability-Buddy zu schicken und sagen, boom, 45 Wiederholungen heute Morgen weggeballert, jetzt putze ich Zähne, so schönen Tag dir.
Ich gehe einfach mal rein mit meiner Erfahrung, ja, und kann einfach auch nur sagen, die ganzen harten Ultraläufe, wenn ich die nicht teilen würde, dann hätte ich ja, glaube ich, auch nicht so Bock drauf, muss ich sagen. Also die Tatsache, dass ich das Ganze ja veröffentliche, nicht des Veröffentlichen wegen, sondern wegen des Feedbacks, also wie Leute natürlich ihr Unverständnis mir mitteilen, was dem ich ja auch zustimmen kann, aber vor allen Dingen, wie das in Relativität dann steht zu 5 Kilometern Laufen, wenn ich da irgendwie über die Berge eier, und das dann zu lesen und das Feedback zu bekommen, dass Leute dann denken, ey, ich hatte irgendwie Angst vor dem Halbmarathon, jetzt bist du da 120 Kilometer durch Madeira geeiert und gelaufen, jetzt habe ich nicht mehr so Schiss davor. Und das ist das, wo ich merke, das macht mir Spaß. Gleichzeitig aber auch ist das dann der Grund, wieder so ein bisschen indirekte Zusammenhalt oder die Verbindung davon, dass ich selber dann auch wiederum Lust bekomme, auch weiterzumachen. Weil ich weiß, ey krass, das hat einen Impact. Da haben wir wieder eins von den drei Pillars schon ein bisschen angeeckt oder einen Check dran gemacht. Und ich kann das Ganze auch verstehen. Ich finde diese Bezeichnung von Habit Stacking, kann ich das so ein bisschen weiterleiten. Und wenn ich mir überlege, okay, man stackt das heißt, nach einem Monat macht man nicht 15 pro Übung, sondern 20 und dann 25, also dass man immer wieder weiter aufstockt. Kommt das daher?
Nee, das, was du beschrieben hast, ist ein Konzept, das nennt sich in der Trainingswissenschaft Progressive Overload. Und das bedeutet, dass ich die Anzahl an Wiederholungen erhöhe, sodass ich im Zeitablauf immer neue Reize für meine Muskulatur setze und für meinen Körper. Das Habit Stacking ist etwas anderes. Das heißt, dass ich eine Gewohnheit mit einer anderen Gewohnheit verknüpfe. Zum Beispiel beim Zähneputzen morgens immer auf die Zehenspitzen und wieder runter, Zehenspitzen und wieder runter, dass ich ein kleines Waden-Workout und ein kleines Popo-Workout schon beim Zähneputzen morgens mache. Und abends putze ich nicht mehr im Stehen, sondern im Deep Squat. Das heißt, ich gehe ganz in die tiefe Hocke und mache eine kleine Dehnung vorm Schlafengehen. Und dann ist meine, wie heißt der hier, der Hüftbeuger schon mal gut gedehnt. Und das wäre dann ein Beispiel für Habit Stacking. Oder wenn ich meine Laufhose eben an die Türklinke hänge oder auf die Zahnbürste lege oder auf die Espressomaschine lege, weil dann gehe ich mit dem Gang zur Espressomaschine, kann ich dann schon meine Laufhose anziehen.
Okay. Und so, ich möchte jetzt gleich anfangen. Also wir nehmen die Podcast-Folge auf, ich drücke auf Stopp und dann möchte ich direkt anfangen. Wie komme ich an dieses Framework? Wo kann ich an diese Infos kommen?
Das ist tatsächlich ein guter Punkt, den du da ansprichst. Ich habe das jetzt nicht systematisch katalogisiert oder so. Da muss man einfach diesen Podcast hören und sich zusammensuchen oder sich nochmal bei mir melden. Und wir haben auch im Vorfeld besprochen, dass ich sehr gerne, wenn es jetzt Menschen gibt, die zuhören, die sagen, ich habe gerade eine Challenge oder brauche einfach einen kleinen Tipp und würde da gerne mal mit Janis drüber sprechen, dass ich für zwei von deinen Hörern da gerne mich mit denen mal hinsetze, wahrscheinlich dann eher virtuell, und mit denen spreche, mir das anhöre und gucke, wie ich da helfen kann. Das heißt, wenn jemand sagt, mir würde es gerade total weiterhelfen, dann meldet euch bei Eugen und der verknüpft uns dann.
Ich würde sagen, meldet euch bei Paul, also paul@kraftfahrners.de, gerne schreiben und am besten nicht schreiben, ey, ich habe Bock auf eine coole Zeit mit geilen Leuten oder andersrum, sondern ihr schreibt am besten mal, warum ihr darauf wirklich Lust hättet. Also gerne ein bisschen umfangreicher, gerne auch mal mit einem Video, weil ich finde, dass ich hatte ja auch so meine Lebensphase. Ich war auch nicht... Also nicht
weiß
nur
ich
einmal.
Nicht. Mit dem Video, Eugen, ganz ehrlich, weiß ich nicht.
Also weil, ein bisschen zu große Hürde, ne?
Ja, es ist eine Hürde und gerade ist es auch häufig so, dass Menschen, es ist schwer für dich vorzustellen, aber nicht alle sind so extrovertiert, Leute sind introvertiert und ist eine Riesenhürde, die Kamera anzumachen. Also ich finde, die dürfen das auch gerne in ein paar Sätzen aufschreiben. Ganz grob das Thema, worum es geht und was sie sich von Hilfe versprechen.
Perfekt. Danke für die Klarstellung, das stimmt natürlich. Ich wollte noch einmal sozusagen die Parallelen schaffen. Ich hatte natürlich, bei mir war ja auch nicht immer alles klar. Bei mir war ja nicht immer klar, in welche Richtung es geht. Ich habe auch irgendwie einen wilden Werdegang mit irgendwie Wirtschaftsingenieurswesen, Werkstofftechnik als Fachrichtung. Ich verstehe immer noch nicht, wie ich diesen Master da gemacht habe, aber irgendwie bin ich da durchgekommen. Und wenn ich damals mal irgendjemanden hätte, mit dem ich irgendwie drüber sprechen konnte oder gerade so, was Zielsetzung angeht, gerade diese Wo-Frage, ich finde, das ist doch ein sehr wichtiger Aspekt, der sehr viel jetzt rückblickend bei mir damit zu tun hatte, dass ich happy bin jetzt tatsächlich, weil das Studium eben in Aachen stattgefunden hatte und da war ich alles andere als happy, was auch mit der Uni zu tun hatte, aber seitdem ich in Berlin bin, geht es mir einfach besser. Mhm. Und damit hängen natürlich ganz viele andere Dinge zusammen, wie Freunde, also der soziale Kreis und so weiter und so fort. Deswegen, ich finde das Angebot richtig geil von dir und deswegen halt auch nochmal einmal kurz diese Prüfinstanz von uns. Du
schreibst eine Mail an paul@craftrunners.de,
genau.
Eugen, und vielleicht, ja, ja, dann, vielleicht dann, wählt Paul dich dann aus,
dass wir nochmal quatschen können. Mal gucken, ob der da ein gutes Wort für mich einlegt. Genau, aber ja, deswegen auch gerne ein bisschen mehr schreiben, warum das jemand von euch gerne wahr haben möchte, mein Gott, das war schlechtes Deutsch, aber gerne wahrnehmen möchte, um, kann man das als Coaching bezeichnen dann von dir?
Ja, können wir so sagen. Aber lass einfach, wir quatschen einfach mal drüber. Und
genau.
Ja, das, also Coaching ist dann oft ein formellerer Ansatz. Können wir auch machen, aber ich will einfach, mich interessiert, wie ich den Leuten helfen kann und meine Ideen dazu beizutragen und einfach mal zuzuhören. Und wenn ich was Sinnvolles helfen kann, dann mache ich das sehr gerne.
Also ich finde auch mit der Folge allein war das schon was Sinnvolles, weil ich finde, dass viele der Dinge mögen vielleicht banal klingen, vielleicht auch nicht. Vielleicht sind hier irgendwie das ein oder andere Eureka gekommen bei dem einen oder der anderen, weil ich finde, dass doch gerade diese W-Fragen, dass man sich damit nicht unbedingt auseinandersetzt, sondern so, man lebt so von Woche zu Woche und von Montag zum Freitag und dann das Wochenende und dann Repeat. Und ich finde, dass eben diese Auseinandersetzung damit, vielleicht gibt es halt ein paar Impulse in dieser Folge, die halt jemand mitgenommen hatte.
Ja, würde mich total freuen. Und wenn es jemanden gibt, der sagt, das würde ich total gerne nochmal im Kontext unserer Firma für unsere Mitarbeitenden und Mitarbeiter hören oder es gibt irgendwo ein Event oder eine Konferenz, wo das total gut reinpassen könnte, dann schreibt er mir einfach bei LinkedIn. Ich heiße Janis Bandorski. Oder ihr schreibt an paul@craftrunners.de und der leitet es weiter.
Genau. Ist das Artist? Geht das dann in die Richtung?
Nee, das ist was ganz anderes. Das ist meine aktuelle Firma. Das ist eine Konferenz und Community für Menschen, die B2B-Software- und AI-Firmen gegründet haben. Also eine sehr, sehr kleine Community. Aber ich glaube, für die Zukunft unseres Landes sehr wichtig. Und deshalb ist es ein Netzwerk für Menschen, die hier eben Tech-Companies bauen, um die miteinander in Austausch zu bringen und voneinander lernen zu lassen. Ja, hat wenig mit Laufen zu tun, hat wenig mit diesem Podcast zu tun, aber es das andere Herz, was in meiner Brust schlägt, irgendwie den Standort Deutschland voranzubringen durch coole Tech-Companies hier und da die Gründer und Gründerinnen bestmöglich zu unterstützen.
Dazu auch alles in den Shownotes, also alles, was wir heute besprochen haben, inklusive natürlich Pauls E-Mail, die ihr immer unten findet, gerne in den Shownotes einfach nachlesen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Janis, wenn du noch eine Sache loswerden willst, dann jetzt oder nie, aber ich könnte mir auch vorstellen, wir nehmen nochmal eine Podcast-Folge auf.
Ja, kommt hoch mit dem Hintern und geht zum nächsten Craftrunners Community Run.
Aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, sehr gut.
kleiner Shoutout an die Community. Nee, aber auch da Full Circle. Ich finde es richtig, richtig cool, was du und auch dein Team da aufgebaut haben und finde es einfach ein mega, mega, mega cooles Movement, was ihr mit Kraft gebaut habt. Und von daher freue ich mich einfach, wenn noch mehr Leute Teil dessen sind und werden und bleiben und da mit coolen Leuten eine gute Sportzeit haben.
Ja, danke sehr. Dem kann ich mich natürlich nur anschließen.
Let's go.
Alles klar. Janis, besten Dank und ja, schön. Jetzt scheint wieder die Sonne. Großartig.
Siehst du?
Ab nach Hause.